herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger
und Rebecca Ruhmann.
In der heutigen Folge werden wir uns einem Thema widmen, das eigentlich zu den Basics der Ernährungsberatung gehört. Und ich mich wundere, dass ich dazu noch gar keine Folge aufgenommen habe. Vielleicht aber auch, weil es für mich so alltäglich ist und ich gar nicht so oft darüber stolper sitze, sondern es einfach jeden Tag anwende. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich dann aber festgestellt, ich habe eine ganze Menge Punkte für euch notiert. Und deswegen lasst uns direkt in das Thema Calcium-Phosphor-Verhältnis reiten. Es ist, dass Calcium und Phosphor zu den Mengenelementen gehören. Und Hunde haben so ja 10 bis 15 Gramm Calcium pro Kilogramm in ihrem Körper und Phosphor ist bei 5 bis 8 Gramm. Ich meine, die Zahlen, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, so Zahlen im Podcast um die Ohren zu werfen. Gerade wenn ihr jetzt beim Autofahren oder so seid, dann merkt man sich die Zahlen gar nicht unbedingt. Was aber wichtig ist, ist, dass in einem Tier mehr Calcium enthalten ist als Phosphor. Ne? Also zum Vergleich 10 bis 15 zu 5 bis 8. Und was auch spannend ist, nur ein minimaler Teil beim Calcium und beim Phosphor, nur ein kleinerer Teil, sind überhaupt frei im Körper verfügbar bzw. in Prozesse eingebunden. 98% des Calciums im Körper sind nämlich im Knochen gebunden. Und bei Phosphor ist 80% des Phosphors, das man so im Körper hat, im Knochen gebunden. Und damit ist der Knochen gleichzeitig der größte Calcium- und Phosphorspeicher. Jetzt ist es nicht so, dass der Knochen dafür angelegt wurde, damit man irgendwie Calcium und Phosphor speichern kann, sondern andersrum, Calcium und Phosphor geben dem Ganzen eben auch in großen Teilen die Stabilität, die so ein Knochen hat. Es ist aber gleichzeitig eben auch ein Speicher, der genutzt werden kann und der aktiv über Hormonsysteme angezapft werden kann. Wenn also der Fall eintritt, dass im Körper nicht genug Calcium zugeführt wird, also in der Ration ist zu wenig Calcium drin, dann kommt ja so ein Hormon zum Tragen, das ist das Parathormon. Und das kommt dann zum Einsatz und sorgt an ganz vielen Stellen dafür, dass mehr Calcium ins Blut gesetzt wird. Ja. Und zwar einmal wird dann der Abbau von Knochenmasse gefördert, dadurch wird Calcium freigesetzt. Außerdem wird im Magen-Darm-Trakt ist ja immer Calcium auch unterwegs, wenn was gegessen wird oder gefressen wird. Und da kann dieses Parathormon eben auch dafür sorgen, dass die Aufnahme des Calciums aus dem Magen-Darm-Trakt verbessert wird. Und dann gibt es ja noch einen Prozess. Theoretisch verliert man auch über den Harn Calcium und Phosphor. Und auch an der Stellschraube kann man angreifen und die Rückresorption verbessern, sodass weniger Calcium oder Phosphor aus dem Harn ausgeschieden wird. Und den Prozess muss es ja irgendwie auch komplett in die andere Richtung geben. Wenn nämlich im Blut das Calcium zu hoch ist, kommt der Gegenspieler zum Parathormon zum Einsatz. Das ist das Calcitonin. Und ihr seht, Calcium zu hoch, sofort springt ein Hormon an. Calcium im Blut zu niedrig, sofort springt ein Hormon an. Das heißt, dass wir immer, wenn wir Blutbilder machen, sehr stabile Calciumwerte haben im Blut. Und das ist einer der Gründe, warum Blutbilder nicht für die Überprüfung einer Ration möglich sind. Denn es kann sein, ihr gebt einem Hund über ein halbes Jahr zu wenig Calcium und dann macht ihr ein Blutbild und der Blutspiegel sieht tipptopp aus. Was passiert aber in der Zeit? Es hat ganz, ganz viel Parathormon gearbeitet und es ist ganz viel Calcium aus dem Knochen freigesetzt worden, um die ganze Zeit dafür zu sorgen, dass der Spiegel schön sauber gerade in der Waagerechten bleibt sozusagen. Und der Knochen hat immer weniger Calcium. Und wir erinnern uns, Calcium liefert vor allen Dingen Stabilität. Das heißt, es kommt zu einer Entmineralisierung und immer mehr Calcium verlässt den Knochen. Und das Problem ist, das Ganze wird erst klinisch, wenn der Knochen bricht. Und solche Fälle gibt es immer mal wieder, dass bei Rationen, die nicht gut gemacht sind, es zu Knochenbrüchen kommt. Und wer sich auch ältere Folgen vom Podcast angehört hat, hat vielleicht den Fall Mia gehört. Das war eine kleine Ridgeback-Hündin, die zu mir in die Beratung kam, da war sie 12 Wochen alt. Und laut Blutbild war Calcium völlig im Normbereich und die hatte aber so entmineralisierte Knochen, dass sie sich den Oberschenkel gebrochen hatte und auch in ihrem Vorderbein mehrere Knochenbrüche waren. Und die Knochen so weich waren, dass es kaum möglich war, die Pins, die notwendig waren, um diese Knochenbrüche zu korrigieren oder zu therapieren, dass es kaum möglich war, die irgendwie zu setzen, weil der Knochen so entmineralisiert war. Und das sage ich jetzt alles nicht, um euch irgendwie Panik zu machen, sondern wir wollen ja hier auch lernen, wie es richtig ist. Denn eure Hunde und Katzen haben einen bestimmten Kalziumbedarf. Also wie viel Kalzium muss in der Ration sein, damit euer Tier genug Kalzium für die Prozesse hat? Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Und damit kommen wir zum Oberthema der heutigen Folge, und zwar dem Kalzium- und Phosphorverhältnis. Kalzium, ich habe es eben verraten, ne? Im Körper ist mehr Kalzium enthalten, als Phosphor enthalten ist. Und diese Regel muss auch für alle Rationen, die wir für unsere Tiere erstellen, eingehalten werden. Das heißt, in einer Ration muss immer mehr Kalzium enthalten sein, als Phosphor enthalten sein muss. Und das bedeutet, dass wir ein Kalzium-Phosphor-Verhältnis haben, das immer mindestens über 1 sein muss und bis zu 2 gehen darf. Also wenn wir jetzt sagen, ich habe ein Teil Phosphor, brauche ich mindestens ein Teil Kalzium, kann aber auch 1,2 Teile Kalzium haben oder 1,3 Teile bis hin zu 2 Teilen Kalzium. Also es muss immer mindestens genauso viel Kalzium enthalten sein wie Phosphor. Besser wäre noch mehr und doppelt so viel wäre dann ein bisschen übertrieben. So kann man das ganz gut zusammenfassen. Das optimale Calcium-Phosphor-Verhältnis wird datiert auf 1,3 bzw. 1,4. Also es sollte immer 1,3 oder 1,4 mal so viel Calcium enthalten sein wie Phosphor. Hätte ich gesagt, ob jetzt 1,3 oder 1,4, das hängt so ein bisschen ab, in welches Buch man gerade geschaut hat. Ich habe jetzt hier in den Vorbereitungen sowohl 1,3, 1,4 gefunden. Je nach Ration kann es auch mal passieren, dass ich euch eine Ration mit 1,2 rausgebe oder 1,6. Das hat verschiedene Gründe, was völlig in Ordnung ist, ja. Wie immer ist die Ernährungsberatung hier keine exakte Wissenschaft. Es ist nicht so, dass ich sage, es müssen alle immer exakt bei 1,4 liegen, sondern das muss eben zum Gesamtkonzept der Ration irgendwie passen. Aber das ist das, wo wir uns einpendeln wollen. Jetzt haben wir ganz viel über Calcium gesprochen. Lasst uns doch mal über den Gegenspieler Phosphor sprechen. Phosphor ist insofern für den Körper wahnsinnig wichtig, weil es in fast allen Energieprozessen eine Rolle spielt, die auf Zellebene stattfinden. Also da gibt es so dieses ATP, das ist so die Energiewährung, wenn man so will. Und das braucht es, damit in irgendeiner Zelle Prozesse ablaufen können. Und da ist immer Phosphor mit beteiligt. Außerdem ist in Allzellwandbestandteilen und in den Zellkernen und so, da ist überall Phosphor mit eingebaut. Und das Problem ist, wenn wir jetzt einen Mangel an Phosphor haben, auch dann ist der Bewegungsapparat beeinträchtigt. Nicht so wie beim Kalzium, dass der Knochen entmineralisiert wird, sondern Phosphor spielt vor allen Dingen für die Halteapparate eine Rolle, also die Sehnen und Bänder. Wenn ihr jetzt einen Phosphormangel habt, bei einem Hund im Wachstum zum Beispiel, dann hat man so durchtrittige Hunde und irgendwie stimmt so mit dem Ganzen. Also die stehen oft auch extrem krumm da. Also das sieht immer so ein ganz bisschen merkwürdig aus, ist aber reversibel. Also man kann, wenn man dann wieder mehr Phosphor gibt, stellen die sich dann wieder gerade hin. Das ist eine ganz nette Geschichte. Nur falls ihr jetzt Panik denkt, oh Gott, das hat mein Welpe bestimmt. Der Phosphormangel kommt in unseren Breitengraden extrem selten vor. Also die Kalziumgeschichte, dass ein Hund zu wenig Kalzium bekommt, ist viel häufiger. Und auch das kommt gar nicht mal so häufig vor. Das mit dem Phosphor ist noch viel seltener. Und wenn wir gleich sehen, wo ist Phosphor drin und wo ist Kalzium drin, wird auch klar, warum das so ist. Auch beim Phosphor gibt es eine Überversorgung. Und zwar muss man da differenzieren. Es kann natürlich sein, dass ihr einfach deutlich mehr Phosphor gibt, als der Hund eigentlich bräuchte. Ja, das kann zu einem erhöhten Struwwelrisiko führen, ne? Und das Problem ist aber, wenn wir jetzt sehr viel mehr Phosphor haben als Kalzium in der Ration, dann spricht man von einem inversen Kalzium-Phosphor-Verhältnis. Das wird dann immer angegeben mit 0,7. Also es ist 0,7 mal so viel Kalzium enthalten wie Phosphor. Und dann wird eben massiv Kalzium aus dem Knochen freigesetzt und dann kann es eben langfristig auch zu dieser Entmineralisierung kommen. Das heißt, eigentlich wäre genug Kalzium in der Ration enthalten, um euren Hund mit Wasser zu versorgen oder eure Katze. Wenn jetzt aber das Phosphorangebot immer höher ist als das Kalziumangebot, dann will der Körper das ausgleichen, nimmt ganz viel Kalzium aus dem Knochen und wir haben trotzdem wieder irgendwo eine Entmineralisierung des Knochens. Also auch das würde dann eben, das heißt, wir haben eine Überversorgung an Phosphor, führt automatisch zu einer Regulationsstörung im Kalziumstoffwechsel. Und das ist der Grund, warum die beiden so eng miteinander verwoben sind und warum das Kalzium-Phosphor-Verhältnis so eine große Rolle spielt und warum ich das für jede Ration immer mitberechne, ja. Und wer schon mal Unterlagen von mir mitbekommen hat, wenn ihr eure Grafiken anguckt, dann habt ihr oft unten links so eine kleine Tabelle. Da steht es immer oben mit angegebenes Kalzium-Phosphor-Verhältnis. Ne? Nochmal zur Zusammenfassung. Irgendwas zwischen 1 und 2 sollte es sein. Alles, was unter 1 ist, ist extrem kritisch. Wenn es über 2 ist, das macht man manchmal ganz bewusst bei Nierenpatienten, wo der Phosphorgehalt im Blut erhöht ist. Also da kann man das auch mal gezielt einsetzen. In anderen Fällen, ja, versucht man das aber im Großen und Ganzen zu vermeiden. Spannender Fakt übrigens da noch ganz am Rande. Der Phosphorwert ist im Blut auch immer relativ stabil. Das ist nicht ganz so straff reguliert wie das Kalzium, aber es gibt eine gewisse Regulation. Also zum Beispiel, wenn ja zu wenig Phosphor im Blut ist, dann kann eben die Aufnahme in der Niere oder die Ausscheidung über die Niere verhindert werden. Die Aufnahme im Magen-Darm-Trakt wird erhöht, damit da eben mehr aufgenommen wird. Aber worauf ich hinaus wollte, bei einem Welpen ist es so, wenn ihr da jetzt ein Blutbild macht, dann ist der Phosphorwert immer etwas über dem Referenzbereich. Das ist beim Hunden im Wachstum ganz normal. Also da bitte keine Panik bekommen. Bei Hunden, die erwachsen sind und der Phosphorwert ist über dem Phosphorbereich, dann sollte man in jedem Fall die Ration anpassen und sich die anderen Nierenwerte mal anschauen. Das kann dann ein Hinweis sein, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Jetzt lasst uns mal ganz kurz darüber sprechen, wo ist Kalzium enthalten und wo ist Phosphor enthalten. Und ich habe eben in so einem Nebensatz gesagt, dass Hunde in unseren Breitengraden erfahrungsgemäß keine Phosphorunterversorgung haben. Wo ist Phosphor enthalten? In Fleisch ist Phosphor enthalten, in Innereien ist Phosphor enthalten. Und die meisten haben aktuell eine Ration, die aus mehr Fleisch als anderen Komponenten besteht. Und dementsprechend habt ihr immer ein Überangebot an Phosphor, ja? Und deswegen ist die Phosphorunterversorgung vielleicht ja bei einem Hund, der extrem viel, ja, also der gar keinen Zugriff auf Fleisch oder so hat oder gar keine phosphorhaltigen Sachen. Denn auch vegetarische Proteinquellen haben mehr Phosphor als Kalzium, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Linsen nehmen, dann ist da in so Linsen oder solchen Sachen ist auch mehr Phosphor enthalten als Kalzium. Also dieses Produkt in sich hat auch ein inverses Kalzium-Phosphor-Verhältnis, das immer ausgeglichen werden muss. Und das ist der Grund, warum zu solchen Rationen immer Eierschale, Algenkalk, Calciumcitrat, Calciumcarbonat oder eben eine andere Calciumquelle dazugegeben werden muss, um dieses Calcium-Phosphor-Verhältnis auszugleichen. Und deswegen ist auch in den meisten, ja, Nassfuttern irgendwie eine Calciumquelle mit drin oder, ne, also das ist so das, was halt eben das Wichtige ist, dass man das Ganze ausgleicht. Was ich ganz oft an der Stelle gefragt werde, ist, was ist denn jetzt mit Milchprodukten? Die sind doch eine Calciumquelle. Und das ist ein Mythos, denn ja, Calcium ist in Milchprodukten enthalten. Das einzige Produkt, wo mehr Calcium enthalten ist als Phosphor, ist tatsächlich Milch an sich und Joghurt. In allen anderen Milchprodukten ist mehr Phosphor enthalten als Kalzium, also sei das jetzt Quark oder was auch immer. Das heißt, Quark an sich hat ein inverses Kalzium-Phosphor-Verhältnis. Das heißt, wenn ihr jetzt das als Kalziumquelle dazu gebt, dann verschärft man das Verhältnis von Kalzium und Phosphor noch weiter. Ja, also deswegen, das wäre nicht geeignet. Das heißt, ihr braucht eben Kalziumquellen wie Eierschale, Kalziumcarbonat, Algenkalk oder eben solche Sachen, um das Ganze auszugleichen. Jetzt wird in vielen BAF-Rationen und so weiter natürlich Knochen als Kalziumquelle benutzt. Das, ne, wenn man sich das so anhört, so, ja klar, da ist ja Kalzium enthalten, deswegen machen wir ja den ganzen Kram, denn sonst wird ja das Kalzium aus dem Knochen freigesetzt. Oder was man auch nutzen kann, ist eben Knochenmehl, ne? Also auch das wäre eine Option. Lasst uns kurz über Knochen als Kalziumquelle sprechen. Wir haben zwei Probleme. Erstens ist das ein Naturprodukt. Dadurch kann der Kalziumgehalt sehr, sehr schwankend sein. Na, also es ist so, eine Legehenne hat einen anderen Kalziumgehalt als ein Masthuhn. Und das kann man manchmal gar nicht so gut abschätzen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Knochen nicht ganz ungefährlich sind in der Fütterung. Es kann, wenn ich zu feste Knochen nutze, zu Zahnbrechen kommen. Es kann zu Knochenkot kommen. Es kann zu Splittern im Magen-Darm-Trakt kommen, die sich irgendwo durchbrechen. Also Knochenfütterung ist auch immer mit einem gewissen Risiko einfach verbunden. Das heißt, das einfach so als Kalziumquelle zu nutzen, empfinde ich persönlich als schwierig und würde mich immer auf eine andere Alternative nutzen. Ich weiß, dass es viele machen und damit gut klarkommen, denn auch Knochenfütterung muss man so ein bisschen etablieren und ausprobieren. Ja, also das kann man nicht einfach von einem Tag auf den anderen sagen und sagen, so, ich nehme jetzt so und so viel Knochen. Wer dazu noch mal mehr hören möchte und rausfinden möchte, möchte ich Knochen füttern oder nicht, kann da gerne in die eigene Podcast-Folge zum Thema Knochen noch mal reinhören. Was man aber auch viel in Rationen sieht, ist Knochenmehl. Und ja, es ist richtig, Knochenmehl enthält Kalzium und es enthält auch mehr Kalzium als Phosphor, hat also ein richtiges Kalzium-Phosphor-Verhältnis. Das Problem ist ja aber, wir haben vorhin gesagt, 98% Kalzium ist im Knochen gebunden und 80% Phosphor ist im Knochen gebunden. Das heißt, dass auch in Knochenmehl oder in Knochen generell extrem viel Phosphor dran ist. Um jetzt also den Überschuss an Phosphor, den ihr habt, wenn ihr Fleisch und Innereien und so weiter füttert, auszugleichen, brauchen wir von dem Knochenmehl sehr, sehr viel. Und damit erhöhen wir ja nicht nur oder verändern wir nicht nur das Kalzium-Phosphor-Verhältnis, sondern wir erhöhen auch die gesamte Aufnahme an Kalzium und Phosphor. Und damit kommt man oft in Bereiche, in denen sehr, sehr viel Kalzium und Phosphor aufgenommen wird. Und das würde man heutzutage nicht mehr unbedingt so machen. Also ich mache es nicht so. Und deswegen nehme ich ganz, ganz selten Knochenmehl in den Rationen, sondern greife dann eben auf die Einzelstoffe wie Eierschale oder so zurück. Ja. Was man auch nehmen kann, sind natürlich Mineralfutter. In den Mineralfuttern, die ich anbiete, ist auch ein ganz bisschen Phosphor drin, wenn ihr da mal mit reinschaut. Das Verhältnis ist aber sehr, sehr viel weiter als jetzt beim Knochenmehl. Und deswegen kann man das eben hernehmen und ist dann eben auch eine Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr jetzt mal auf die Mineralfutter guckt, die ich im Shop habe, dann seht ihr, da ist sehr viel mehr Kalzium drin als Phosphor, weil es darauf ausgelegt ist, zu einer selbst zubereiteten Ration ergänzt zu werden und eben dafür zu sorgen, dass das Phosphor, was sowieso in der Ration ist, ne, also in dem Großteil in Fleisch, in Rein, in einem ganz kleinen Anteil auch in Kohlenhydraten oder solchen Sachen, um da eben dafür zu sorgen, dass wir dann am Ende ein stimmiges Calcium-Phosphor-Verhältnis haben. Ja. Übrigens, worauf wir jetzt gar nicht, ich habe mich jetzt sehr auf Calcium und Phosphor konzentriert. Auch Magnesium, Kupfer, Zink und Eisen sind von dem Calcium-Phosphor so ein bisschen abhängig, ne? Also wenn ich jetzt sehr, sehr viel Calcium habe oder sehr viel Phosphor, dann ist auch die Aufnahme von den anderen reduziert. Das heißt, es ist nicht viel hilft viel. Bei den meisten Alleinfuttermitteln ist ein Calcium-Phosphor-Verhältnis angegeben und dann werdet ihr sehen, dass das völlig im gewünschten Bereich ist und eine zusätzliche Gabe nicht unbedingt notwendig ist, ja. Also wenn ihr ein Alleinfuttermittel habt, braucht ihr da jetzt nicht noch irgendwie Kalzium oder so dazuzugeben. Das Kalzium muss in erster Linie bei selbst zubereiteten Rationen ergänzt werden oder ganz wichtig auch bei Reinfleischdosen, denn die sind ja nicht mineralisiert. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Reinfleischdose habt, habt ihr immer einen Phosphorüberschuss und deswegen ergänzt man auch diese mit Kalzium. So, ihr seht. Ich dachte eigentlich, es ist ein ganz schnelles Thema. Ich sage auch immer, ach, Calcium-Phosphor-Verhältnis irgendwo zwischen 1 und 2 und dann passt das schon. Und jetzt haben wir aber doch mehr Punkte besprochen. Ich hoffe, es war nicht zu theoretisch. Ihr seid mitgekommen, auch mit den Zahlen, die ich euch zwischendurch mal um die Ohren geworfen habe. Und es ist euch jetzt noch klarer geworden, warum es so wichtig ist, darauf zu achten. Und damit sage ich, bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die_Futtertierärztin.